Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine junge Frau zu Gast, deren Leben ziemlich vielseitig ist. Mit 11 Jahren wurde sie westfälische Meisterin der Jungzüchter und war danach auf deutschen und internationalen Meisterschaften im Bereich Zucht unterwegs. Im Reitsport selbst war sie als Jugendliche viele Jahre im Landesstützpunkt Westfalen der Vielseitigkeit. Sie ist dann in die Dressur gewechselt und dort bis zur schweren Klasse geritten. Heute ist sie zurück in der Vielseitigkeit und hat 3 eigene Pferde. Parallel dazu hat sie nach ihrem Studium in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, wo sie auch heute tätig ist. Sie interessiert sich für politische Themen und macht sich gerade mit ihrem eigenen Gewerbe im Social-Media-Bereich einen Namen. Die Dame ist Gina Priss. Heute sprechen wir darüber, wie so ein Weg eigentlich entsteht, warum man sich mit 11 Jahren schon für die Zucht interessiert, warum man erst Vielseitigkeit reitet, dann plötzlich Dressur bis zur schweren Klasse und später zurück in die Vielseitigkeit geht, wie das mit dem Leistungsgedanken und der Liebe zum Pferd eigentlich zusammenpasst und warum man sich dann noch dazu entscheidet, in das Social-Media-Business einzusteigen. Über all das sprechen wir heute. Liebe Gina, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen bei Winning Talks.
Danke, danke. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Als Einstiegsfrage habe ich mir heute was ganz Besonderes überlegt. Und zwar habe ich ja schon viel zu dir erzählt. Aber stell dir vor, du triffst im Aufzug eine spannende Person aus dem Reitsport. Und das kennen wir ja, Elevator Pitch. Du hast 1 Minute Zeit, dich vorzustellen. Wie würdest du dich vorstellen?
Jetzt muss ich erstmal überlegen, wer da wohl vor mir stehen könnte, weil du hast ja schon gesagt, dass ich ganz vielseitig unterwegs bin und ja, so ein bisschen ist das jetzt auch, wer könnte da stehen? Ist das wohl einer aus dem Reitsport oder doch eher jemand Richtung Zucht? Aber ich versuche das mal allgemein zu halten. Und ich glaube, dann würde ich einsteigen und sagen, hi, ich bin Gina, 28 Jahre alt, aus Essen in Nordrhein-Westfalen. Ich bin passioniertes Pferdemädchen, liebe den Reitsport und dabei wirklich auch den sportlichen Gedanken und würde, glaube ich, alles dafür tun, dass es den Sport auch in 15 oder 20 Jahren noch gibt. Weniger als 1 Minute.
Da wird mir gleich richtig warm ums Herz. Es geht ja nicht um die Länge, sondern um die packenden Worte. Wow. Und am Ende auch gleich klar, zielgruppengerichtet. Wer steht da wirklich? Was wählt man für Worte? Cool. Ja. Vielen Dank, Gina. Und du hast ja das Thema Zucht auch schon angeschnitten gerade. Wie kommt man mit 11 Jahren dazu, sich so in der Zucht zu engagieren? Erzähl mal.
Ja, das war wirklich ein bisschen verrückt. Ich komme oder bin mit den Pferden lange im Kreis Recklinghausen beheimatet, also eher im Münsterland als im Rheinland, wo ich ja jetzt gerade reiterlich unterwegs bin. Und Westfalen ist ja schon sehr Pferdezuchtland, sage ich mal, auch deutlich mehr noch als im Rheinland. Und ja, ich hatte irgendwie das Glück, dass ich in vieles reingerutscht bin, obwohl ich aus keiner Pferdefamilie komme. Also Mama hat immer Pferde geliebt und wollte unbedingt, aber durfte nicht so richtig. Und dann kam zum Glück ich und habe mit 4 gesagt, so, jetzt geht's los. Und dann hatte ich mit 11 schon gerade mein 2. Großpferd gekriegt und habe über Bekannte im Reitstall wirklich so richtig im Verein, wie das früher halt irgendwie noch so war, ein bisschen den Weg zu den Jungzüchtern gefunden. Die waren dann auch sehr, sehr groß organisiert, vor allem in Westfalen. Da gab es wirklich westfälische Meisterschaft mit Hunderten von Kindern. Total cool. Und wir hatten da im Kreis Recklinghausen eine Truppe, die sich dann einmal die Woche getroffen hat und zusammen für die westfälische Meisterschaft trainiert hat. Und ich habe gesagt, okay, irgendwie das mit dem Reiten ist ja alles schön und gut, aber ich möchte eigentlich erstmal verstehen, was ist denn die Grundlage, damit wir überhaupt diese Sportpferde haben. Und ja, wir hatten halt selber jetzt zu Hause keinen Zuchtbetrieb, wie das bei 99% der anderen Leute waren, die da so rumgerannt sind. Und dann bin ich da jede Woche hingestiefelt mit 11 Jahren und ja, durfte dann im ersten Jahr direkt ein paar Erfolge mitnehmen. Ja.
Und wie läuft das dann bei so einer Meisterschaft im Rahmen Zucht? Nur ganz kurz.
Ja, ja, das ist natürlich ganz anders als im Reiten, aber irgendwie doch gleich. Also, oder am Ende ein bisschen gleich wie mit der Vielseitigkeit, wo ich ja dann später auch irgendwie gelandet bin. Man hat verschiedene Teildisziplinen und in der Westfälischen Meisterschaft war es damals noch so, dass es der Block Theorie ist, also wirklich Theorie pauken und dann schriftliche Prüfung, Multiple Choice, Ausschreiben, alles Theorie. Dann ist es die Exterieurbeurteilung, also 3 Pferde, die einem dahingestellt werden und von, also alle kompletten Merkmale, wie wenn man jetzt zur Stutenschau, Körung oder was auch immer fahren würde, die Richter die Pferde beurteilen, das lernt man da. Und das Vormustern, also Vorführen auf der Dreiecksbahn, kennen ja viele irgendwie auch gar nicht mehr so wirklich, zumindest wenn die sich nicht mit Zucht beschäftigen. Ne? Manche kennen es auch vom Wettcheck auf internationalen Turnieren, aber bei Zucht ist dieses Vorführen an der Hand immer noch elementarer Bestandteil. Und auf den Deutschen und den Weltmeisterschaften kommt dann noch das Freispringbeurteilen dazu. Und das sind dann die 4 Disziplinen, wo man für alles seine Punkte kriegt. Und fürs Vormustern zum Beispiel wirklich eine Wertnote wie beim Reiten von 0 bis 10. Und dann wird das alles zusammengerechnet und dann gibt es für die Teildisziplin quasi Meisterschaftsehrung, aber eben auch für einen Gesamtsieger.
Das klingt wahnsinnig spannend. Und du hattest ja auch dann eine geniale Gelegenheit, dein Auge für gute Pferde maximal zu schulen. Wow.
Ja, also das ist auch das, wo ich, glaube ich, heute noch massiv von profitiere. Ich gucke gar nicht nur aus diesem Reitergedanken, so wie fühlt sich das an, sondern also ich habe so einen Fimmel, ich gucke immer erst auf die Beine, gucke, wie der Halsansatz ist. Klar, um auch zu wissen, wie ist das später vielleicht beim Reiten, aber auch immer aus dem Punkt Vererbung. Und man guckt schon ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist irgendwie ein Wissen, was mich da in der Jugend so geprägt hat, dass mich das nicht mehr loslässt. Ich war ein bisschen traurig, mit 25 ist man raus aus der Geschichte, da ist man leider zu alt. Ich habe das wirklich ganz aktiv gemacht, eben von 11 bis, ich glaube, so 19. Also mit dem Abi hat das ein bisschen nachgelassen, weil das halt auch immer in Münster war und von Essen nach Münster ist ja auch immer ein Stück. Aber das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, wo ich wahrscheinlich mit das meiste gelernt habe und wo ich immer noch jeden kleinen Stöpsel irgendwie gerne ermutigen würde, da mal hinzugehen und auch eine Weile noch selber so eine Gruppe geleitet habe und versucht habe, das so ein bisschen aufrechtzuerhalten, weil wie im Sport natürlich auch, fehlt da natürlich auch ein bisschen der Nachwuchs. Ne? Das ist auch so eine Nische. Merkst du ja. Kennt auch nicht jeder Reiter.
Ja, ich könnte da jetzt noch so viel weiter fragen. Was mich noch interessiert, Gina, neben dem, dass du natürlich viel gelernt hast, dein Auge wahnsinnig geschult hast, was war es, was dich daran so fasziniert hat und was du denn auch gerne an weitere Generationen weitergeben würdest?
Du sagst schon das richtige Stichwort, also dieses Denken in Generationen, weil das ist am Ende Zucht. Und wenn man dann halt auch jetzt in dem Fall, ja, im Rahmen von Wettkämpfen, aber auch wenn man sich einfach für Zucht interessiert, über Jahre mal bestimmte Vererber beobachtet oder Stutenstämme und immer wieder so manche Sachen wieder sieht. Ne? Also es gibt ja so Linien, keine Ahnung, wenn man im Springsport ist, kann man sich ein Pferd angucken und sagt, boah, der hat einen Cornet-Kopf, der ist auf jeden Fall ein Cornet. Oder im Dressursport, ich habe so einen Bellissimo-Linienfimmel, ich gucke ein Pferd an und sage, boah, das muss ein Bellissimo oder Benicio sein. Und das sind so Sachen, die mich extrem faszinieren, wie das so über die Jahre weitergeht. Ja, und als dann irgendwann natürlich irgendwie der Schritt auch kam, dass ich zum Glück meine Stute hatte und dann doch als, ja, mal Jugendliche ohne Background irgendwie selber damit anfangen konnte, war das natürlich ultra cool. Und ich glaube, das ist was, wo ich mich auch mit 85 wahrscheinlich noch dran erfreuen könnte. Ja, dieses Denken in Generationen, ich glaube, das ist am Ende das, was mich da so massiv dran fasziniert.
Sehr, sehr spannend. Und mich als Mentalcoach interessiert jetzt noch eins. Du hast gerade von Cornet gesprochen. Ich nehme an, du meinst Cornet Obolensky. Und ich frage mich, hast du den hinter mir erkannt oder hat dein Unterbewusstsein den erkannt?
Guck mal, dann mein Unterbewusstsein. Nee, aber ich finde, Cornet ist so einer, ne? Diese Köpfe, wenn man die sieht, da weiß man immer, da kommt irgendwie Cornet. Aber jetzt, wo du sagst, ja.
Das ist der Großvater von meinem Cavallino.
So.
Sehr cool. Also ich sehe schon, du bist maximal geprägt durch die Zeit, großartig. Ja, Gina, dann warst du ja viele Jahre im Landesstützpunktprogramm Westfalen in der Vielseitigkeit. Was waren da so die prägendsten Momente, Highlights in der Zeit?
Also das hat alles so ein bisschen parallel angefangen. Also auch da, ich habe, als ich eben 11 war, meinen Belly gekriegt, den ich heute immer noch habe. Und mit dem habe ich nicht so richtig den Einstieg in die Dressur gefunden, obwohl er ein Dressurpferd ist, also eben besagter Bellissimo ist sein Papa. Der hatte aber leider gar keinen Bock auf Dressurreiten. Und dann waren wir irgendwo auf einer Messe. Ich glaube, in Dortmund gab es früher eine Messe und da hatten die vom Pferdesportverband Westfalen so einen Infostand und irgendwie so Mama und ich da mal dran vorbeigelaufen und kamen irgendwie mit den Leuten ins Gespräch und die fragten, was ich so reite, weil auch vor 15 Jahren oder ja, jetzt ja noch länger her, war ja dieses Thema Nachwuchsförderung schon irgendwie ganz groß. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, zu so einer Sichtung zu kommen, weil vielleicht könnte ja Vielseitigkeitsreiten was für uns sein, wenn nur Dressur nicht klappt. Ja, und dann nahm das so seinen Lauf und dann sind wir wirklich zu so einer Sichtung gefahren, haben irgendwie erstes Mal Geländesprünge gemacht in Wesel und ich war sofort Feuer und Flamme und mein Dressurpferd hat erstaunlich gute Sprünge gemacht. Und dann ging das ziemlich schnell, dass dann so dieser Weg goldene Schärpe, Perspektive Bundesnachwuchschampionat und sowas kam. Und in, das ist ja von den Pferdesportverbänden so ein bisschen unterschiedlich organisiert, aber in Westfalen war das System eben so, dass es immer quasi am Ende der Saison eine Sichtung gab für die Altersklassen und dann über den Winter hinweg wirklich wöchentliche Trainings mit der Landestrainerin, um quasi sich auf die neue Saison vorzubereiten. Das wurde eben Stützpunkttraining benannt. Und dann haben wir darüber so ein bisschen den Einstieg in die Vielseitigkeitswelt gefunden. Und auch da war ich ganz froh, dass ich da so aufgenommen wurde, obwohl ich ja auch da keinen fertigen Background hatte und da irgendwie mein eines unerfahrenes Pferd, was selbst noch total jung war, hatte und mir da so ein bisschen selbst den Weg gekämpft habe. Ja, und dann kam halt schnell so goldene Schärpe, irgendwie die erste Nominierung, wo ich da nicht hin konnte, weil ich mir den Fuß gebrochen hatte, da war ich schwer traurig, aber auch dann im zweiten Jahr hat es halt geklappt und so. Das war schon ein ganz schöner Weg.
Das hört sich gut an. Und dann bist du einige Jahre Vielseitigkeit geritten und dann ging es in die Dressur. Erzähl mal, wie kam es denn dann? Und ich glaube, ja, hatte ich gesagt, bis zur schweren Klasse.
Ja, besagtes Pferd, was halt keinen Bock auf Dressur hatte als Dressurpferd, hat sich leider relativ jung, also ich habe den vierjährig bekommen, es war, meine ich, sechs- oder siebenjährig, am Auge verletzt. Und der hatte so eine massive Verletzung, dass klar war, der hat irgendwie eine Sichteinschränkung. Und dann haben wir das noch ein bisschen probiert, wie das so klappt, aber der hat halt Schiss bekommen beim Springen. Also der kann gut springen, wenn lange Schatten sind und wenn es nicht so sonnig ist, dann kann er das alles sehen, dann traut er sich auch. Aber wenn die Sichtverhältnisse schlecht sind, traut er sich nicht. Und das ist natürlich in der Vielseitigkeit sehr, sehr, sehr suboptimal, wo man noch weniger beeinflussen kann. Ja, und dann kam halt irgendwie die Frage, okay, Gina, möchtest du denn mit dem Pferd den Weg weitergehen oder möchtest du Vielseitigkeit reiten, dann brauchst du mal ein anderes Pferd. Und beides ist nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, den mag ich ja schon ganz gerne. Der ist Familienmitglied, der ist irgendwie mein bester Kumpel. Der soll ja jetzt nicht ausziehen, nur weil er gerade den Sport nicht machen kann, den ich mir ja eigentlich gerade mit ihm aufgebaut habe. Und dann haben wir einfach mal angefangen, ein bisschen L-Dressur zu reiten, dann schnell M-Dressur zu reiten und dann ein bisschen S-Dressur zu reiten. Und dann haben wir uns den Weg da irgendwie so weitergekämpft. Und ich glaube, das Besondere daran ist so ein bisschen, was ich viele Jahre mir auch immer nicht so eingestehen wollte, weil ich jetzt nicht jede Woche S platziert war. Ne? Also wir haben da immer irgendwie mitgeritten und durften mal ein paar Schleifen nehmen, hatten auch mal irgendwie 68%, aber da gab es auch oft irgendwie mittelmäßige Noten. Aber am Ende habe ich das halt alles selber gemacht, seit ich 11 war und er 4. Ich hatte keinen Bereiter, ich hatte recht unregelmäßig Training, hatte keine Erfahrung und habe einfach mal probiert. Ne? Und dafür am Ende dann doch ein paar Schleifen zu Hause zu haben, die auch bei meinen Eltern einen großen Ehrenplatz haben, war halt irgendwie cool und auch da wieder eine schöne Zeit.
Ja, und wie toll, dass du sozusagen dem Pferd zuliebe in den Dressursport geschwenkt bist. Und ich bin mir sicher, das Pferd wolltest dir auch irgendwie danken, weswegen das dann auch wirklich ja bis S geklappt hat. Wahnsinn. Ja. Was war da so euer schönster Moment, eure schönste Schleife oder der schönste Moment?
Oh, ich glaube tatsächlich, die schönste war am Ende die erste S-Schleife. Weil das dann doch schon ein paar Turniere gedauert hat. Also irgendwie auch da, ja, das ging so, aber war halt jetzt nicht mega. Und dann habe ich echt auf so einem Turnier, wo wir schon immer hingefahren sind, wo ich mein kleines Reiterzeichen gemacht habe und wir irgendwie jedes Jahr auch zum Springen da waren und sowas bei uns zu Hause um die Ecke ist, wo meine Großeltern da waren und. Dann durfte ich das erste Mal Kür reiten. Haben mir zu Hause eine eigene Kür zusammengezimmert. War schon ganz stolz, dass ich in der Qualifikation gut genug war, weil da auch wieder ein paar Namen rumritten, das ist ja in S dann auch nicht mehr ganz so leicht, da irgendwas zu vertuschen. Und dann hat das irgendwie geklappt, dass ich da auch doch eine ordentliche Schleife gekriegt habe. Und dann war so, cool, jetzt stehst du irgendwie hier mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, gerade 18. Und habe gedacht, ja, das ist schon cool. Und dann wurde das auf M-Niveau halt immer besser. Dann durften wir da auch ein paar Mal eine goldene Schleife mit nach Hause nehmen und so. Und das war schon schön. Und dann habe ich zwischendurch nochmal wieder springen mit dem geritten. Das hat dann noch mehr Spaß gemacht, aber das sind so die Momente, wo ich mich freue, dass das so geklappt hat. Und dass das irgendwie am Ende der richtige Weg fürs Pferd war, weil heute ist der 21 und steht topfit im Stall und ist super happy und hat, glaube ich, trotz diesem Umweg halt eine gute Zeit gehabt.
Das klingt einfach nur traumhaft. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass die Dressur für die Vielseitigkeit nicht gerade unwichtig ist.
Richtig.
Und wir wissen auch, einmal Buschreiter, immer Buschreiter. Ich bin ja gerade auch ein wenig abtrünnig und nur im Springsport unterwegs und nicht im Busch im Moment. Auch weil mein Pferd einfach so toll springt. Und du bist aber wieder im Busch unterwegs. Wie kam es dann dazu?
Ja, ich konnte dann oder irgendwie hatte ich dann doch das Glück über die Jahre, dass wir mal so ein bisschen, aber eher unbewusst mal wieder die Augen aufgehalten haben und irgendwann der Punkt kam, dass meine Eltern sagten, komm, zweites Pferd könnte doch gehen. Und dann haben wir völlig bescheuert, aber eigentlich eine Decke gesucht bei eBay Kleinanzeigen und da war da so ein ganz bunter Fuchskopf und ich habe gesagt, Mama, also die müssen wir uns jetzt angucken. Ja, aber wir wollten doch eine Decke kaufen. Ja, ich sag, egal, die ist ja um die Ecke und die guckt so. Ich glaube, die ist ein Buschpferd. Und dann sind wir hier um die Ecke in ein Dorf gefahren, wo Züchter altersbedingt aufhören musste und vier bunte Füchse hat. Ich habe so einen massiven Fuchsfable. Also wenn ich gerade von gutem Exterieur gesprochen habe, ist mein Zuchtziel wahrscheinlich eigentlich eher endlich mal einen bunten Fuchs züchten. Aber dann sind wir zu der Momo gefahren und dann ist die auch roh, damals vierjährig, eingezogen und hat am Ende ganz, 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 ganz viel Spaß mir gemacht in der Vielseitigkeit. Und die war dann wieder so ein bisschen mein Einstieg mit der, da war ich 16, als wir die gekriegt haben. Ja, mit dem Weg in die Vielseitigkeit zurückzufinden. Ja.
Ja, ein Fuchsfable. Das teilen wir beide dann offensichtlich auch. Ja, wenn du unabhängig von dem, was deine Pferde anbieten, wählen könntest, Dressur auf hohem Niveau, S-Dressur, Buschreiten, Springen, was wäre es, wenn deine Pferde alles hergeben würden? Was würdest du wählen?
Das ist richtig schwer, weil ich glaube, ich immer sagen würde, das, was das Pferd anbietet. Also ich habe ja gerade das Glück, auch noch ein Pferd mitzureiten, mit dem Springreiten unfassbar Spaß macht. Also ich weiß gar nicht, ob mir das am Ende so wichtig ist. Ich glaube, so ein heimlicher kleiner Traum ist tatsächlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist, irgendwann nochmal ein richtig gutes Dressurpferd zu haben. Einfach um mit dem Wissen von heute das nochmal besser reiten zu können und vielleicht auch noch ein bisschen erfolgreicher. Aber das wäre nochmal richtig cool. Aber andererseits habe ich halt gerade einen Jungen, der irgendwie den Weg in die Vielseitigkeit wieder zurückfindet. Und es macht auch mega Spaß, weil der da Spaß dran hat. Ne? Aber hätte der mir dann gesagt, ich möchte gerne Springpferd werden, hätte ich wahrscheinlich auch springen geritten. Also das ist, da richte ich mich schon gerne nach dem Pferd.
Kann ich nachvollziehen. Ich meine, man hat ja die zwei Möglichkeiten. Entweder man verkauft Pferde, wenn sie nicht das hergeben, was man gerne reiten möchte. Oder man guckt, wo ist das Talent, der Schwerpunkt des Pferdes und richtet sich danach. Ich kann das super nachvollziehen.
Genau. Und das war bei mir halt nie eine Option. Also dieses Pferdeverkaufen, dieser Gedanke hat mich als Jugendliche und Teenie wahnsinnig geweiht. Es ging überhaupt nicht. Es war ein Riesendrama, als wir damals mein erstes Pony irgendwie abgeben mussten, weil man halt irgendwie zu groß war und dennoch ganz jung und gerne andere Kinder glücklich machen wollte. Aber deswegen habe ich auch damals immer gesagt, ich will auf keinen Fall ein Sportpony, weil ich gar nicht diesen Weg gehen will, irgendwann an den Punkt zu kommen, das Pony muss weg. So, deswegen, da bin ich immer sehr, ist eigentlich fast egal, Hauptsache das Pferd hat Spaß.
Ja, na, das ist doch gut. Dann ist die Entscheidung noch immer leicht, was du reiten sollst.
Ja.
Wenn du zurückblickst auf all die Pferde, die bisher schon in deinem Leben waren und sind, welches der Pferde hat das meiste für dich getan, nämlich im Sinne, dass du das meiste über dich selber lernen durftest?
Ich glaube tatsächlich meine bunte Fuchsstute, weil bei allem Potenzial, was die im Busch hatte, und die hat ein Herz, das ist irre, die hätte wahrscheinlich alles gesprungen, was du dir in den Weg stellst, umso weniger Nerven hatte die leider in der Dressur und die ist ja einfach vom Verletzungspech verfolgt gewesen, das muss man einfach mal so sagen, wir haben da auch alles Mögliche getan, um rauszufinden, ob es irgendeinen Grund gibt, dass die immer mal wieder eine Baustelle hatte, aber unser Tierarzt stand auch irgendwann einfach da und hat gesagt, Gina, es gibt einfach Pferde, die haben Pech. Und so war das bei der. Und ich glaube, die hat mich einerseits extrem Geduld geübt im Dressurreiten. Und auch dieses, okay, manchmal soll es halt einfach nicht so sein. Und wenn es nicht so sein soll, dann gibt es aber einen Plan B. Und den haben wir mit ihr jetzt, Gott sei Dank, ist sie eine Stute, in der Zucht gefunden. Und die liebt ihr Leben als Zuchtstute. Ich habe immer gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Pferd machen soll, wenn die kein Gelände mehr gehen kann, weil die halt Dressur abgrundtief hasst. Und da bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich die jetzt jeden Tag irgendwie dreckig, aber überglücklich mit ihrer dicken Wampe durch die Gegend kugeln sehe und denk ganz, ganz oft wehmütig irgendwie an die Zeit zurück, weil ich glaube, es gibt, oder ich weiß nicht, ob es nochmal ein Pferd gibt, was mir so ein Gefühl gibt, gerade im Gelände, aber also am Ende hilft's halt nichts und die geben den Weg vor, die geben vor, wie viel Geduld wir haben müssen und das hat die mich schon am meisten gelehrt, glaube ich, ja.
Ja, zum einen, indem sie die Verletzung hatte, wie du sagst, aber auch mit ihren Eigenschaften. Was waren das für Eigenschaften, die dich da so diese Geduld gelehrt haben?
Ja, die ist so ein bisschen Duracell-Häschen und vor allem auch Duracell-Batterie. Also auch 5 Stunden Reiten hilft nicht, dass sie endlich ihre Nerven beisammen hat, weil die immer auf 300 war. Und mit der war Buschreiten so schwierig, weil in der Regel ist ja auch so ein Vielseitigkeitsturnier irgendwo ums Viereck rum schon Sprung oder nebenan wird schon Springen geritten oder woanders klingelt schon eine Glocke für einen Geländereiterwettbewerb. Und wenn die irgendwas gehört hat, dann hat die gesagt, ja, du kannst jetzt hier machen, was du willst, aber wir sind jetzt die schnellsten in Dressurreiten, damit ich danach ganz schnell auf die Geländestrecke gehen kann. Und diese ultra heißen Pferde, da kann man ja als Reiter sehr, sehr wenig machen, außer durchatmen und sagen, okay, ich weiß, dein Herz brennt halt für das, was eigentlich erst morgen kommt. Aber irgendwie müssen wir jetzt hier mal beide Luft holen und den ersten Tag überstehen. Und auch in der täglichen Arbeit, die hatte keinen Bock auf leichte Sachen. Die konnte ich an der Hand piaffieren, die ging Galopp-Pirouetten. Aber die hat gesagt, geradeaus laufen im Trab mache ich nicht. Das war so, diese Basisarbeit, von der immer alle sprechen, war mit dem Pferd fast unmöglich. Und dieses jeden Tag wieder denken, du musst trotzdem mit der Garde ausreiten, auch wenn es keinen Spaß macht. Und die muss irgendwie ihre Nerven beisammenhalten, auch wenn du es ihr nicht erklären kannst. Das war jeden Tag aufs Neue die Zeit, die ich sie reiten konnte, eine gute Geduldsprobe.
Das glaube ich. Und hattest du da am Ende irgendwie einen Trick, wie du das dann gemacht hast, dass du ruhig geblieben bist und vielleicht auch etwas ruhig auf sie einwirken konntest?
Ich glaube, das war wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann es eh nicht ändern. Also ich wusste, je mehr ich mich innerlich schon wieder ärgere, weil es ist ja so blöd, ne? Zu Hause ging die auch mal besser, die war jetzt nie ein Lampenaustreter oder so, aber dann klappte das mal dann am Turnier, die hat sich einfach so gefreut über diese ganze Atmosphäre und so, aber das zu verstehen und zu wissen, ich kann es im Zweifel nicht immer beeinflussen, wenn die halt einfach gerade gerne was anderes machen möchte, dann kann ich mich aufregen, wie ich will, dann wird es nur noch schlimmer. Also dann war das echt dieses berühmte dreimal tief durchatmen und sagen, okay, müssen wir halt auch heute wieder 5 Grad sein lassen. Auch heute wieder. Ja.
Oh, ich finde das schön, dass du das mit so einem liebevollen Lächeln erzählst.
Ja, also ich glaube, es war wirklich dieses, irgendwann kam der Punkt und man hat sich damit abgefunden, ne? Weil gerade auch irgendwie als Jugendliche, wenn man Ambitionen hat, es war ja auch ärgerlich. Ich habe die M-Spring geritten, die war, wie gesagt, im Gelände phänomenal. Und dann ist ja diese blöde Dressur, an der man sich die Zähne ausbeißt und alle sagen immer, Dressur ist Fleißarbeit und das ist mit Sicherheit zu 90% auch so, aber es gibt immer diese letzten 10%, die man im Zweifel nicht beeinflussen kann und bei der waren das einfach die Nerven. Und wir haben auch gedacht, nachdem die das erste Fohlen hatte, haben wir die nochmal angeschoben und dachten, viele sagen ja auch, erstes Fohlen, dann kommen die ein bisschen runter. Die hat die Glocke gehört und hat gesagt, komm, jetzt, endlich. Ja, und dann ist das so. Also es gibt ja ein bisschen großen Sport, ne? Auch da sind ja genug, die irgendwie ihre Pappenheimer kennen und drüber weglächeln müssen, weil am Ende ist es, glaube ich, viel, viel schwerer, diese ultra heißen Pferde ja so zu beeinflussen, dass die dann ihre Füße beieinander halten, als einem etwas fauleren die Motivation zu geben, doch im Mitteltrab noch Mühe mehr zu geben. Ne? Und ich habe da kein Zaubermittel für gefunden, aber ich glaube, das gibt's auch nicht und das war dann okay.
Absolut. Und dann noch Fuchsstut.
Fuchsstuten, viel weiße Beine und eine dicke Blässe. Also.
Ja, so ein Exemplar habe ich ja da auch gerade stehen. Und ich sage auch immer, leben und leben lassen. Bei ihr ist es zum Beispiel so, ist eine Kleinigkeit. Aber wenn ich aufsteigen will, muss die sich immer erst einmal um die eigene Achse drehen. Da kann ich mich jetzt drüber aufregen. Ich kann versuchen, ihr das abzuerziehen. Ich kann sie sich halt auch vorm Aufsteigen einmal um die eigene Achse drehen lassen und steig dann auf.
Ja, also ich glaube, es gibt Schlimmeres. Wenn ihr diese, also wie gesagt, so ein Nervenkostüm ist dann natürlich blöd, wenn dann das am Ende der Leistung so beeinflusst, aber diese Kleinigkeit, ich finde mal, die machen ja die Pferde am Ende auch aus. Also auch jetzt Alpo, mein Junger, der hat Angewohnheiten, da denke ich immer, mein Gott, China, da hättest du mal ein bisschen mehr Erziehung walten lassen können, aber am Ende, wenn der halt gerne einmal beim Schrittreiten flämt, dann soll der beim Schrittreiten flämen. Also es ist ja, ich finde mal, man muss die Pferde schon auch ein Stück, vor allem in ihrem Charakter so lassen, wie sie sind. Und am Ende sind das ja auch die besten Sportpartner, weil wenn die keine Einstellung haben und keine eigene Meinung, dann sind die uns ja in der Regel auch zu langweilig für den Sport, den wir da machen. Ist ja auch egal, ob es jetzt großes Springen, Vielseitigkeit oder schwere Dressur ist. Am Ende brauchen wir da Sportler, die auch Meinung haben und Spaß daran haben. Und dann dürfen die sich auch um ihre eigene Achse drehen.
So ist es. Habe ich meinen Frieden mitgeschlossen. Ich lache jedes Mal, wenn sie das macht.
Ja,
das Thema Turnierreiten, Gina, ist für dich ja auch, höre ich raus, ein ganz wichtiges, spannendes Herzensthema. Was fasziniert dich am Turnierreiten, auch nach all den Jahren noch?
Ich muss gestehen, ich muss gar nicht immer selber Turnierreiten. Mich hat schon immer dieses Turnier als solches fasziniert. Also ich weiß heute noch, wie ich als kleines Kind das erste Mal nach Aachen durfte und da diese ganzen großen Namen gesehen habe und 12 Stunden im Dressurstadion Grand Prix geguckt habe und überhaupt nicht verstanden habe, was sie da machen. Aber das hat mich so gecatcht von klein an. Ich war so ein kleines Mädchen, was immer mit der Unterschriftenjacke am Abreiteplatz stand und sich die Autogramme gesucht hat. Die hängt auch immer noch im Keller. Ich kann auch 5 Tage am Stück am Turnier rumhängen, ohne dass ich selber reite. Ich liebe diese Atmosphäre und ich glaube, das ist das ganz, ganz, ganz Große, was mich da so dran catcht. Deswegen bin ich auch gar nicht so ein Fan von dieser Entwicklung immer mehr Richtung Sport wie in Pelbergen. Ne? Also Schleife, wenn du willst, kannst du dir hinterher abholen. Siegerehrung gibt nichts. Abreiten ist schon irgendwie komisch. Keiner steht an der Tafel. Ich mag diese ländlichen Turniere, wo irgendwie noch die Kinder Waffeln verkaufen und die Muttis Pommes machen und der Vater muss im Zweifel im Parcours helfen. Und das ist was mir immer ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht hat und was mich da total fasziniert.
Ja, so dieser Zusammengehörigkeitsgedanke irgendwo, ne? Ich kann das auch gerade so richtig nachfühlen. Und ja, ich weiß noch, wir haben uns ja letztes Jahr auch in Krefeld auf dem Turnier getroffen. Da hatten die sogar eine Jazzband auf dem Turnier. Ja. Das war super.
Ja. Also das war wirklich auch so ein Turnier, eins, wo ich mich total gerne dran erinnere aus dem letzten Jahr, wo ich so, wir sind da angekommen, wir kannten das Turnier nicht und ich dachte so, boah, cool. Das ist so ein richtiges Reitturnier wie früher. Es war super. Ja. Da möchte ich gerne dieses Jahr wieder reiten. Habe ich schon im Kalender stehen, ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Diese tolle Atmosphäre und auch gerade so, wie es früher war, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und trotzdem ist Turnierreiten ja auch irgendwo Leistungssport, wenn man so will. Zumindest in den Klassen, wo auch du ja unterwegs bist. Und wie passt das für dich zusammen? So diese Liebe zum Pferd. Du schaust sehr, was dein Pferd anbietet und reitest das. Und dann aber trotzdem der Leistungsgedanke oder ergänzend. Wie passt das für dich zusammen?
Ich glaube, ergänzend ist das, was es eigentlich beschreibt. Also ich stehe dieser ganzen Debatte, die wir gerade ja auch irgendwie rund um den Reitsport haben, extrem kritisch gegenüber, weil ich finde, dass sie nicht differenziert betrachtet wird. Und ich der Meinung bin, dass wir oft, gerade wenn es Richtung Tierschutz geht oder so, ne? Also es ist ja furchtbar, was wir im Moment auch in den Medien für ein Bild vom Reitsport vermittelt kriegen. Es wird ja immer nur noch das Negative betrachtet und gar nicht mehr das, warum viele Leute das eigentlich mal machen oder warum das Mädchen mal angefangen hat damit. Und gerade Spitzensport, da gibt es so viele, die gut zu ihren Pferden sind. Also ich sage immer, ich glaube, 90% der Pferde im Spitzensport haben es besser als bei den Möchtegern-Profis, die hier ländlich S reiten. Ne? Also da muss man sich ja nur die Pferde mal angucken und die Pfleger dazu. Und also was die für ein Bahai um die Pferde im Topsport betreiben, das ist ja irre. Das ist ja, das kann man ja keinem normalen Menschen erklären, dass sie da mit im Stall schlafen und jede Woche mit dem Flugzeug sitzen, so ungefähr. Und deswegen, glaube ich, ist es aber am Ende immer diese Ergänzung, dass man diese Pferde hat, die, wo wir jetzt gerade auch schon drüber gesprochen haben, diesen Charakter haben und diese Einstellung und die richtigen Reiter, die das erkennen und fördern. Gleichwohl gibt's, muss es halt irgendwie die normalen Pferde geben, damit die Kinder auch noch ländlich A-Dressur reiten können. Und da kommt es ja wieder zurück zu meinem Lieblingsthema Zucht, dass ich glaube, dass in vielen Sachen tatsächlich die Entwicklung in der Zucht schon ein Hauptproblem ist, über den Leistungssport bis hin zum Spitzensport. Weil wenn die Basis und unser Zuchtziel und die eingesetzten Hengste und die Stuten und alles, was da benutzt wird, nicht mehr passt und die immer krasser werden, noch höher springen können, noch extremer sich bewegen, dann kann halt Lieschen Müller die nicht mehr reiten, auch nicht bezahlen. Aber das ist ja, da muss man ja kein Experte für sein, um sich zwei so Pferde anzugucken, wie sind die jetzt, wie waren die vor 15 Jahren, um zu sehen, dass das moderne Pferd vielleicht nicht so viel Haltbarkeit, auch wenn ich das Wort doof finde, aber wenn das so ein Ippel ist, der da über 1,60 Meter springen soll, dann ist es ja klar, dass das vielleicht auf Dauer nicht so gut funktionieren kann, wenn dann 1,90 Mann drauf sitzt, wie die Springpferde vor 15 oder 20 Jahren aussehen können. Und ich glaube, deswegen ist es ein ganz, ganz großes Zusammenspiel und extrem schwer, diese Debatte zu führen. Aber am Ende, glaube ich, gibt es immer noch ganz viele von diesen Pferdemenschen auf den Turnierplätzen dieser Welt. Und ich hoffe, dass es irgendwie gedreht werden kann, dass diese Geschichten wieder mehr in den Fokus kommen als die Bilder, die wir alle nicht sehen wollen.
Ja, ich teile das, was du sagst. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das wieder in die Richtung bekommen werden. Ich muss es einfach gut vorleben. Und ja. Ich fand das schön, wie du das gerade ausgeführt hast. Und ich meine, die Frage erübrigt sich. Du hast all deine Pferde behalten und wenn sie nicht mehr im Sport gehen können, dann gehen sie eben in die Zucht, wenn sie dann nicht
mehr Ja, oder unser 21-Jähriger halt jetzt Führzügelwettbewerb, ne? Da ist ja auch irgendwie so der Kreis geschlossen, oder? Also ich musste jetzt tatsächlich zweimal verkaufen, weil wenn man dann so ein bisschen mehr züchtet, selbst wenn es so eine Stute ist, dann irgendwann geht das halt nun mal nicht mehr, gerade wenn man keinen Hof hat. Aber das war, der eine ist tatsächlich jetzt zweijährig schon wieder zu uns in den Stall gekommen, weil die Familie gesagt hat, ach, kann er nicht wieder bei euch aufwachsen? Und das war ganz super, dass das geklappt hat. Und der zweite, den wir verkauft haben, den haben wir tatsächlich quasi schon ungeboren verkauft, weil ich gesagt habe, okay, die möchten unbedingt die gleiche Anpaarung, wie ich sie halt gerade schon zweimal hatte. Und dann war das total schön, weil das Familien waren, die sich so sehr auf die Pferde gefreut haben. Und am Ende genau das, wo ich sage, boah, wie toll ist das denn, wenn Pferde gezüchtet werden für Familien. Und deswegen war das okay, vor allem, weil ich immer sage, ich möchte eigentlich kein Hengstfohlen mehr behalten, weil ich die nicht mehr aus der Hand geben kann. Und wir können Hengstfohlen nicht selber großziehen bei uns im Stall. Und dann haben wir bisher immer nur Hengstfohlen gehabt. Da überwiegt aber dieses, ich möchte lieber wissen, das Pferd kommt in gutes Zuhause, statt ich möchte 3 Jahre mein Pferd irgendwo anders groß werden lassen, wo ich im Zweifel nicht jeden Tag Finger drauf habe. Deswegen war das jetzt okay mit den beiden, aber die größeren, da mal was abzugeben, das wäre schon hardcore gewesen. Ja.
Und wieder der Familiengedanke und dieses, wie das so alles zusammenspielt.
Ja.
Gina, du hast uns ja eben schon mit deiner Arbeit an dir, dass du an deiner Geduld gearbeitet hast, einen Blick hinter deine Stirn sozusagen erlaubt. Gibt es weitere Themen, an denen du gerade arbeitest, mental mit Blick auf den Turniersport? Diese Folge ist powered by People Boost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. People Boost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. People Boost. Kurz gesagt, People Boost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu.
Tatsächlich, ich habe vor 2 Jahren einen Moment gehabt, wo ich quasi aus der Prüfung rausgeritten bin und gesagt habe, okay, jetzt muss ich was tun. Vorher hatte ich mich mit dem Thema sehr wenig beschäftigt, weil ich eigentlich auch jemand bin, der gut Leistungsdruck aushalten kann, weil ich den zwar irgendwie von mir selber und irgendwie natürlich auch Erwartungshaltung von meinen Eltern, die den ganzen Spaß ja auch finanzieren, muss man ja sagen, oder damals finanziert haben, hatte aber mit Sicherheit nicht so, wie andere Menschen vielleicht mein Thema mit diesen Leistungsgedanken haben. Aber als ich dann Almo als erstes selbstgezogenes Pferd so angefangen habe, Springpferdeprüfung zu reiten, habe ich so ein bisschen gemerkt, wie das ist, wenn man selber sein Pferd ganz toll findet, aber auch gerne hätte, dass die anderen den auch toll finden. Und da habe ich den wirklich vierjährig so, es gibt ja mittlerweile, was ich super finde, so Springpferde E quasi, 80 Zentimeter Gewöhnungsprüfung, ganz klasse. Ja, aber dann habe ich 80 Zentimeter springen geritten und dachte, mein Gott, du triffst keinen Sprung. Das arme Pferd, der kann hier kaum gerade auslaufen, weil du da so einen Quatsch drauf hattest. Und ich konnte wirklich, also ich habe mich gefühlt, als könnte ich nicht mehr reiten. Und dann habe ich angefangen, daran zu arbeiten, weil ich mir selber so Gedanken gemacht habe, dass ich unbedingt möchte, dass nicht nur ich das Pferd so toll finde, sondern dass auch andere den zumindest mal nicht denken, was ist das denn für ein Esel? Dass ich da echt über eine ganze Zeit dran gearbeitet habe, das mental hinzukriegen, dass ich mein eigenes selbstgezogenes Pferd vernünftig vorstellen kann. Und ich bin froh, dass mir das ganz gut gelungen ist. Aber das war das ehrlicherweise erste Mal in meiner Reiterlaufbahn, dass ich so einen Punkt hatte, wo ich dachte, scheiße, du musst irgendwas machen. Das war, also es wird ja auch dem Pferd dann wieder nicht gerecht. Ja, das war so der Punkt, wo ich schon, jetzt war ich letzte Woche das erste Mal dieses Jahr wieder los, da habe ich gemerkt, oh, die Nacht davor war so semi-gut, aber dann habe ich mich ganz gut erinnert, was wir damals so besprochen haben und dann hat das auch ganz gut geklappt. Aber das war wirklich so das erste Mal, dass ich so ein Thema damit hatte, ja.
Ich finde die Formulierung so toll, dass es dir so wichtig ist, dass andere dein Chef genauso gut finden wie du.
Genial. Ja, ich glaube, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das ja wie bei Müttern mit ihren Kindern wahrscheinlich. Ne? Jede Mutter findet sein Kind ganz toll und versteht dann nicht, warum andere das nicht toll finden. So, aber beim Pferd bin ich dann ja auch noch dafür verantwortlich, wie der so gezeigt wird in der Springpferdeprüfung. Und wenn ich das dann auch noch verbabbel, ja, also da könnt ihr ja nur sagen, das arme Pferd. Also das war so ein bisschen der Teufelskreis, in dem ich mich da befunden habe. Ne? Das war ja nicht so cool, aber ich glaube jetzt nicht das riesenmentale Problem, wo man 3 Jahre dran arbeiten musste. Aber schon so wirklich, dass ich aus der Prüfung rausgerippt bin und gesagt habe, nee, da musst du jetzt, bevor du das nächste Mal mit dem Pferd losfährst, muss jetzt was passieren. Ja.
Ja, sehr cool. Gina, du bist ja in der öffentlichen Verwaltung tätig, beruflich. Dann interessierst du dich für Politik. Du hast 3 Pferde. Und dann bist du jetzt gerade noch dabei, dein eigenes Gewerbe großzuziehen.
Ja.
Social Media Bereich. Warum und was genau machst du da eigentlich?
Ja, boah, also warum, frage ich mich bei dem einen auch manchmal. Nee, aber das ist ja Quatsch, weil eigentlich tue ich immer nur Sachen, die mich irgendwie innerlich so angetrieben haben, dass ich sage, das mache ich jetzt, habe ich jetzt Bock drauf. Und dieses Social-Media-Ding ist tatsächlich ein bisschen gewachsen. Ich habe immer schon ein bisschen Instagram gemacht, aber jetzt nie riesen erfolgreich mit Tausenden von Followern. Aber irgendwie habe ich das immer für mich so als Tagebuch benutzt. Ich gucke total gerne mal zurück, was habe ich eigentlich vor 3 Jahren gemacht? Und dann kommen auch immer wieder diese Momente, krass, guck mal, vor 3 Jahren hast du das und das noch gemacht, heute stehst du da und da im Leben. Und das hat sich ja über die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt, die Social Media, dieses ganze Content kreieren. Und meine Mama hat schon immer fotografiert, ganz, ganz viel. Die begleitet mich, ich glaube, wir haben wahrscheinlich 2 Milliarden Fotos von mir mit Pferden. Aber in den letzten Jahren hat sich das ganze Thema Video ja so ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt. Vor 5 Jahren war Instagram ja eine reine Fotoplattform. Und dann haben wir auch irgendwie auf den ersten Turnieren mal mit Leuten zusammengearbeitet, die das dann da angeboten haben. Und dann habe ich immer wochenlang auf die Videos gewartet und habe mich total geärgert, weil ich gesagt habe, aber ich war doch vor 3 Wochen platziert, das will ich ja dann auch posten. Und so fing das Drama eigentlich ein bisschen an. Wir haben ja irgendwie das Riesenglück, dass wir die letzten Jahre so ein bisschen im Rudel immer zum Turnier unterwegs waren und da irgendwie ein ganz tolles Team haben. Und dann habe ich damit irgendwie eigentlich angefangen, dass ich irgendwie da mal irgendwann aufgestanden bin und gesagt habe, so, ich kaufe mir jetzt eine Kamera. Dann bin ich hier in den Fotoladen gestiefelt und habe mir eine Kamera besorgt. Und dann habe ich erstmal quasi geübt auf den Turnieren, wo ich eh unterwegs war. Und dann ging das quasi wie von alleine. Da kamen halt immer mehr, die gefragt haben, oh, du filmst? Ach, du machst gar nicht nur Fotos? Weil dieses Filmding ist schon noch weniger als Fotos, das muss man schon sagen. Und am Ende ist so ein Foto ist ja aber wirklich ein starres Bild, ne? Und so ein Video, das hat halt noch Bewegung. Und ich glaube, wir Reiter filmen uns ja irgendwie alle mit dem Handy, damit wir uns immer den Ritt noch 10-mal angucken können. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man mit einer anderen Art Video, sag ich mal, Emotionen und vielleicht auch Momente, die der Reiter eigentlich da im Kopf hatte, noch mal besser festhalten kann. Ne? Wenn man irgendwie einen Sprung gefilmt hat, einen Ochser, wo die sich so richtig haben fliegen lassen und du siehst eigentlich schon über dem Sprung, wie der Reiter anfängt zu grinsen und machst daraus irgendwie eine Slow Motion, dann glaube ich, holt das hinterher bei demjenigen, der da geritten ist, noch mal andere Emotionen raus. Und so hat das eigentlich ein bisschen angefangen und dann ist das echt in 7 Monaten so sehr gewachsen, was total cool ist. Also weil mittlerweile geht es schon ein bisschen darüber hinaus. Ich arbeite mit mehreren Leuten zusammen, wo ich wirklich quasi das ganze Social Media so ein bisschen übernommen habe und auch im Background irgendwie Content plane und da für Brands wirklich arbeiten darf. Alles mit coolen Leuten, die halt irgendwie so aus dem Umfeld kamen und irgendwann gesagt haben, hey, kannst du nicht? Ja, und das ist aus dem Nichts ein bisschen gewachsen. Ja.
Klingt ganz, ganz spannend. Und ich meine, du kannst da ja auch deine ganzen Stärken einbringen. Dein Auge, was du schon zu deinen Jungzüchterzeiten geschult hast. Dein eigenes Reiten, die Liebe zum Tier und der sportliche Aspekt in so vielen Disziplinen. Und das jetzt vor die Linse zu bringen, einzufangen. Und ich selber bin ja auch schon in den Genuss gekommen, dass du ein tolles Video von Cavallino und mir in Pilbergen geschnitten hast und ich liebe das. Das ist wirklich schon nochmal was ganz anderes, weil du einfach die Emotionen so toll einfängst.
Ja, und ich weiß noch ganz genau, eins der ersten Videos, die ich gemacht habe, waren von Rebecca Hertha, die 4 Sterne geritten hat und irgendwie platziert war. Und ich bin über 3 Tage da mit der Kamera hin und her gerannt, obwohl ich an dem Wochenende selbst Intro geritten habe und bin dann echt immer vom Pferd gesprungen und bin so mit der Kamera wieder losgerannt. Und wenn man sich die Bilder später nochmal anguckt, das ist Wahnsinn. Das ist irgendwie, macht doch immer wieder Gänsehaut, auch wenn man sich das im Nachgang so anguckt. Und das ist ganz, ganz cool, dass ich da jetzt wieder so einen anderen Fuß noch in dieser Pferdewelt habe, ne, und wieder andere Leute kennenlernen. Also wir waren gestern in Warndorf und haben bei Andreas Ostholt gefilmt. So, da hätte ich vor 10 Jahren als Mädchen, habe ich gedacht, boah, guck mal, der fährt mit zu Olympia. Also das ist schon irgendwie cool, da nochmal wieder einen anderen Zugang zu diesen ganzen Menschen zu kriegen. Ja,
das glaube ich dir. Und auch da kann man ja auch einfach wieder ganz, ganz viel noch dazulernen an Themen, an Menschen und all den Dingen. Großartig.
Ja.
Und Stichwort großartig, wie groß darf das Business denn werden in deinen Augen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war tatsächlich jetzt Anfang des Jahres das erste Mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so okay, jetzt geht einfach nicht mehr. Weil auch wenn ich es immer probiere, aber mein Tag kriegt halt leider nicht mehr Stunden als der von anderen. Und ich möchte schon das, was ich mache, dann auch vernünftig machen und nicht anfangen, irgendwie husch-husch zu machen. Und deswegen, ich sag mal so, diese dauerhafte Betreuung, da muss ich jetzt schon ein bisschen gucken, dass das nicht so noch mehr kommt. Wenn wir irgendwie wieder im Turnierjahr sind, dann so Turniervideos gehen halt am Ende schneller, ne? Oder ich habe das wirklich letztes Jahr genutzt, dass ich, wenn man so Vielseitigkeit reitet, hat man ja auch immer ein bisschen Zeit um die Prüfung drumherum, dass ich gesagt habe, gut, bis 1 Stunde bevor ich reite, habe ich Zeit, um andere Leute zu filmen. Und so habe ich mir am Ende da ein bisschen den Tag vertrieben. Ja, und sonst muss ich meinen Kalender langsam ein bisschen durchforsten, um dann auch Termine zu finden, ehrlicherweise. Das ist so. Und ja, ich glaube aber, das ist ein Punkt, den ich ganz am Ende nochmal gerne aufgreifen würde, wenn wir da nochmal zu einer Frage kommen.
Ja, sehr, sehr gerne. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du deinen Kalender forstest und guckst, dass du den so gestaltest, dass es machbar ist. Gibt es trotzdem Momente, wo du denkst, boah, ist jetzt echt einfach zu viel, es reicht? Und wie gehst du dann damit um, wenn das so ist?
Tatsächlich sehr, sehr selten, weil ich glaube, dass für mich tatsächlich diese 2,5, 3 Stunden, die ich täglich irgendwie im Stall mit meinen Pferden habe, meine Auszeit sind. Ich habe auch am Wochenende jetzt natürlich enorm viel Termine, sei es selber Turnierreiten oder halt zum Filmen unterwegs oder so. Aber ich habe bisher, toi, 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 noch nicht den Moment gehabt, dass ich sagte, boah, jetzt ist over, jetzt ist Stopp. Also ich glaube, ich kann meine Kapazitäten sehr gut einschätzen und managen. Mir kommt, glaube ich, zugute, dass ich eh jemand bin, der nicht auf der Couch sitzen kann und sich 3 Folgen was auch immer angucken kann. Das war noch nie so. Sondern ich nutze irgendwie gerne jede Minute für was Sinnvolles. Und daher habe ich diese Momente, das wird mir alles zu viel, bisher eigentlich quasi noch nie gehabt. Ja.
Das freut mich zu hören. Und ich meine, wenn man am Ende Dinge macht, die einem richtig Spaß machen, dann ist das ja auch viel, viel leichter, wenn man dann auch gut seinen Kalender gemanagt kriegt.
Ja.
Richtig cool. Wenn du so nochmal zurückblickst, du hast ja wirklich schon dein Leben vielseitig gestaltet, im wahrsten Sinne des Wortes. Gab es irgendeine Entscheidung, wenn du so zurückschaust, wo du richtig Mut gebraucht hast, wo du aber jetzt sagen würdest, das war richtig und vor allem hat es für mich einen Unterschied gemacht, dass ich genau diese mutige Entscheidung getroffen habe?
Mhm. Der ein oder andere wird vielleicht denken, so ein Stück Richtung Selbstständigkeit gehen, ist das bestimmt. Aber das war gar nicht so der Moment, weil das habe ich einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Was vielmehr das war, ist, dass ich sehr, sehr jung die Chance gekriegt habe, Personalverantwortung zu kriegen. Und so ein bisschen aus meiner Komfortzone, wo ich mich über das Bachelor und auch angefangenes Masterstudium damals so ein bisschen eingerichtet habe und irgendwie eh schon eine tolle Stelle hatte, wo ich dachte, ja, warum sollst du denn jetzt was anderes machen? Und da habe ich gedacht, okay, wenn du irgendwie die Chance kriegst und das Vertrauen mit Anfang 20 Personalverantwortung zu kriegen, dann probier's das mal. Und das war schon ein Schritt, wo ich gesagt habe, boah, ist das richtig? Weiß ich nicht. Aber ich habe es gemacht und es waren am Ende, glaube ich, rückblickend mit die besten Jahre, nicht nur beruflich, sondern auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung und der wichtigste Schritt, den ich dagegen konnte. Auch wenn es schon hart war zwischendurch und ich wirklich in den Jahren auch ab und an mal gedacht habe, wie konntest du nur, hättest du mal einfach deinen bequemen Job, wo du gut bist, weitergemacht. Aber zur Entwicklung, glaube ich, war das mit der wichtigste Schritt, den ich in meinem ganzen Leben machen konnte.
Ja, klingt gut, kann ich nachvollziehen. Als ehemalige Personalleiterin und auch ich hatte irgendwann ja dann meinen ersten Führungsjob. Der erste Führungsjob ist immer der krasseste. Und wenn man dann noch so jung ist, chapeau. Ich gebe dir recht, man lernt maximal aus diesen Situationen.
Ja. Also ich glaube, ich habe auch gelernt, dass ich nicht weiß, ob ich irgendwann mal jemand sein möchte, der hunderte von Leuten unter sich hat. Also es war ja auch eine wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, der größte Respekt war einfach zu wissen, okay, du kriegst jetzt ein Team von Leuten, die da schon ewig arbeiten, die alle deutlich älter sind als du. Und das war so ein bisschen, okay, was denken die sich denn, was will die dir denn erzählen jetzt als Vorgesetzte? Ne? Das war so, glaube ich, die höchste Hemmschwelle. Und am Ende, aber wie gesagt, war das eine der größten Herausforderungen, aber wahrscheinlich mit die wichtigste, die ich mal so in meinem Weg und auch mir wahrscheinlich in vielen Jahren, wenn ich zurückblicke, mal denken würde, dass das so einer dieser Meilensteine war, wo man rückblickend immer wieder drauf guckt, ja.
Cool, dass du es gemacht hast.
Ja.
Du hast es schon angedeutet. Die letzten 4 Fragen in meinem Podcast sind ja immer identisch. Und die erste Frage davon ist für die Hörer immer besonders spannend. Und einige Mentaltipps hatten wir schon direkt, indirekt. Welchen Mentaltipp möchtest du denn an dieser Stelle unseren Hörern mitgeben?
Also ich habe so ein Sprichwort, Slogan, wie auch immer man das nennen mag, mir über die Jahre eigentlich angeeignet, der tatsächlich aus diesem politischen Kontext kommt oder da von jemandem sehr propagiert wird und den ich total cool finde. Und das ist dieses einfach mal machen. Also ich glaube, wir sind eh in einer Gesellschaft oder wir steigern uns immer mehr in Richtung Gesellschaft, die alles zerdenkt, weil man ja auch im Zweifel halt einfach nochmal ChatGPT fragen kann, ob das gerade die richtige Entscheidung ist, die man da tut oder ob man nicht doch lieber was anderes machen soll. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr zurückkommen zu diesem einfach mal machen, einfach mal probieren, sich einfach mal trauen und auch wenn es dann mal die falsche Entscheidung am Ende ist, dann ist das so. In der Regel geht es bei uns allen nicht immer sofort um Leben und Tod, sondern einfach nur um, ja, war jetzt super oder ja, hättest du mal besser nicht gemacht. Aber dieses einfach mal machen ist so, einfach mal probieren. Also ich glaube, wir müssen nicht immer alles so zerdenken, sondern auch einfach mal uns trauen, einen Schritt zu machen.
Einfach mal machen, das gefällt mir.
Ja, kannst du mal suchen, gibt's einen Podcast zu.
Ja, Gina, wenn du mal kurz noch träumen darfst in die Zukunft und es wäre alles möglich, wie sieht die Zukunft für dich aus? Was sind da so die Leuchtsterne?
Ja, das ist tatsächlich ja immer wieder so eine Frage, die man so gestellt kriegt. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Und mir fällt es wahnsinnig schwer, die zu beantworten. Da mache ich regelmäßig Leute mit wahnsinnig, weil ich immer sage, ja, ich weiß doch noch nicht mal, was morgen ist, so ungefähr. Und ich glaube, gerade wir Pferdeleute kennen das, dass wir oft gar nicht so weit planen können. Oder wenn wir so weit planen, dann kommt eh wieder was, dass das nicht so läuft. Aber ich glaube, wenn ich mal wirklich so träumen dürfte und mir einfach frei überlegen könnte, was alles noch so möglich ist, dann ist das bestimmt irgendwie mit einem selbstgezogenen Pferd nochmal coole Erfolge zu feiern. Vielleicht nochmal in der Dressur Grand Prix zu reiten, was ich ja vorhin mal angeteasert habe. Das wäre noch sowas, was ich gerne geschafft hätte, aber was dann halt, wo die Zeit mir irgendwie weggelaufen ist. Ja, aber auch beruflich irgendwie mich weiter zu entwickeln in dem, was mir Spaß macht oder ehrlicherweise auch so ein bisschen das rausfinden, was ist eigentlich das, was mir wirklich Spaß macht. Meine Mama hat vor ein paar Wochen mal zu mir gesagt, da musste ich ein bisschen schmunzeln, boah, Gina, im letzten Jahr bist du erwachsen geworden. Da habe ich gedacht, ja gut, ich bin jetzt Ende 20, also ich bin ja jetzt schon ein paar Tage erwachsen, Mama. Aber zurückblickend ist das so. Das letzte Jahr irgendwie hat mich da nochmal, glaube ich, in vielem weitergebracht. Und den Weg würde ich gerne irgendwie weitergehen. Und wo der mich dann am Ende hinführt, ob das immer noch in der Verwaltung ist und ich brenne weiter dafür, dass ich irgendwie im öffentlichen Dienst bin oder mache doch was ganz anderes, das weiß ich nicht und das kann ich auch noch nicht sehen in meinem, wo bin ich irgendwann, aber ich glaube, diesen Weg zu gehen, das ist irgendwie gerade cool und das würde ich auch gerne weiter so gehen.
Beste Voraussetzung und ich sage immer, wer mit einem Chancenblick durch die Welt geht und Chancen sieht und Chancen sehen will und sie dann auch ergreift, ja, dem steht die Welt offen.
Ja, und das musste ich erst lernen. Also ich bin ein sehr faktenliebender Mensch und habe gerne Sicherheit, also deswegen auch dieses Thema Selbstständigkeit, ne? Ich hätte vor ein paar Jahren noch viel zu viel Respekt gehabt, davor mir da überhaupt Gedanken drüber zu machen. Und öffentliche Verwaltung ist ja auch immer sowas für Leute, die direkt an Sicherheit denken und so. Ne? Deswegen, das war immer so, weil am Ende haben wir Reiter ja auch alle einen immensen Kostenapparat an den Füßen und haben eine Riesenverpflichtung und wissen, okay, am Ende brauchen wir erstmal Sicherheit, um das Hobby, was wir da machen, ausüben zu können. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass ich nie so einen fertigen beruflichen Weg eingeschlagen habe, das muss ich schon sagen, sondern einen anderen, der mir Spaß gemacht hat und der ja auch irgendwie viel Verantwortung hat und sinnstiftend ist. Und ja, dieses Sicherheitsding ist aber irgendwie viele Jahre überwiegend gewesen. Aber jetzt dieser Chancenblick, den du gerade gesagt hast, so langsam finde ich den ein bisschen. Und das ist ganz cool.
Das freut mich. Ich habe den schon die ganze Zeit gesehen. Züchtung, Vielseitigkeit, Essdressur, dann noch das eigene Fohlen gezogen.
Ja, aber vielleicht muss man irgendwann erkennen, dass man den hatte. Ne? Ich bin schlecht da drin, irgendwie stolz auf mich selbst zu sein und zu sagen, guck mal, das habe ich alles geschafft, sondern einfach immer weiterzumachen und diese Momente mal zurückzugucken und zu sagen, ach krass, das hast du schon gemacht und du bist irgendwie noch nicht mal 30. Das fehlt mir manchmal, aber ich arbeite dran.
Ja, zu Recht, Tina. Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Es gibt immer jemanden, dem man es nicht recht machen kann. Und das ist auch okay. Und ich glaube, wenn man das auch verstanden hat, dann geht man ein bisschen leichter durchs Leben. Egal, ob es beruflich, familiär, fertig, was auch immer ist.
Coole Worte. Ja, die letzte Frage, du weißt es. Geht an mich.
Ja.
Welche Frage möchtest du mir denn stellen? Oder welche
Frage? Ich bin lange vorbereitet und mich drauf gefreut. Und ich würde da tatsächlich ganz gerne dieses Thema, ja, jetzt hast du es ja so genannt, also Chancenblick und irgendwie Entscheidungsfindungen mit aufgreifen und dich fragen, ob du einen Tipp hast oder was du vielleicht machst, wenn du vor so Entscheidungen oder manchmal hat man ja das Gefühl, man steht wirklich an so einer Abzweigung von Wegen und nicht so richtig weiß, in welche man ist. Und ich bin zwar so ein Pro- und Kontralistenschreiber, aber am Ende habe ich dann gleich viele Argumente und weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Und deswegen würde ich dich gern fragen, ob du einen Tipp hast, ein Tool hast, was auch immer hast, um in solchen Fällen Entscheidungen zu treffen.
Ja, absolut. Also ich will das mal in zwei Schichten beantworten. Also zum einen ist das natürlich elementarer Bestandteil auch von Mental- und Business-Coachings, die ich mache. Entscheidungssituationen und dabei zu unterstützen, diese Entscheidungen zu treffen. Wie du das gerade gesagt hast, wir Menschen nähern uns oft rational. Pro, Contra, ja, ist irgendwie vielleicht die Punktegleichheit unterm Strich. Am Ende geht es darum, auch das Unterbewusstsein, das Gefühl, die Emotionen mit einzubeziehen in so Entscheidungsfindungen. Und das kann man mit Coaching-Tools auch mit einem Coach zusammen wirklich wunderbar machen. Da gibt es verschiedenste Tools und Methoden und das ist wirklich hilfreich. Und oft ist es auch ein Prozess. Wenn ich auf mich selber schaue, ich mache auch meine Pro- und Kontralisten. Und als ich zum Beispiel überlegt habe, will ich mich selbstständig machen oder nicht? Ich habe zum Beispiel, und das ist jetzt vielleicht so ein erster kleiner Tipp, ich habe einen Monat lang jeden Tag am Flipchart ein Kreuzchen gemacht von einer Skala von 1 bis 10. 1 ist nicht in die Selbstständigkeit gehen, 10 ist in die Selbstständigkeit gehen. Und ich habe einen Monat diese Kreuzchen gemacht. Nach Tag 3 waren die immer ganz rechts, die Kreuzchen. Und dann höre ich irgendwann auch auf den Bauch. Der Bauch spricht irgendwann, wenn man sich lange genug mit einem Thema beschäftigt hat. Will sagen, Coaching ist da immer ein gutes Mittel der Wahl. Wenn man es selber machen will, sind solche Dinge, wie ich es gerade geschildert habe, mal am Flipchart einen Monat sich selber beobachten. Und was aber auch ein cooles Tool ist, was man durchaus auch alleine machen kann, um ins Fühlen zu kommen. Das soll sich nicht esoterisch anhören, aber um die Ratio sozusagen mit dem Gefühl zu verknüpfen. Wenn man zum Beispiel zwischen zwei Entscheidungen steht, beispielsweise ich bleibe in meinem jetzigen Job oder ich gehe voll in die Selbstständigkeit. Ich hatte damals die Entscheidung, ich bin in der Telekom, 10 Jahre Konzern, oder will ich nochmal als Personalleiterin zu Adler Modemärkte wechseln. Ich habe 2 Zettel genommen und auf jeden Zettel, auf den einen Zettel habe ich Telekom geschrieben und auf den anderen Zettel Adler. Oder man könnte draufschreiben, ein Zettel Selbstständigkeit, ein Zettel Festanstellung. Und dann kann man sich einfach mal auf den ersten Zettel draufstellen, mal die Augen schließen, mal reinspüren. Was kommen da für Worte, für Emotionen, für Bilder? Damals bei mir bei der Telekom kam, ja, Sicherheit, das Geld kommt immer rein, Langeweile. Dann habe ich auf den Zettel von Adler gestellt. Da kam dann, ja, die könnten pleite gehen, Unsicherheit, Abenteuer. Und ich habe es gespürt und es war das Abenteuer, was mich gelockt hat. Und am Ende ist das auch ein Tool. Einfach mal so reinspüren, reinfühlen. Und um es jetzt abzuschließen, ich würde nie sagen, nur die Emotion oder nur die Ratio, sondern die Kombination von beidem und dann am Ende das Bauchgefühl. Das macht eine gute Entscheidungsfindung möglich.
Cool. Ja, das werde ich mal testen.
Ja. Und wenn eine Frage oder ein Gedanke immer wieder kommt, über Monate, über Jahre, dann sollte man da hinschauen.
Dann ist das meist der Richtige, ne?
Ja,
der
genau.
Liebe, ja.
Dann bin ich gespannt, welche Zettel du wie beschriftest, liebe Gina.
Ja.
Gina, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, viel über dich zu erfahren, dieses vielseitige Leben mit dir beleuchten zu dürfen. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank, Gina.
Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir Gast sein durfte und hier meinen ersten Podcast ganz gut überstanden habe, hoffentlich.
Das war großartig. Die Hörer werden begeistert sein, da bin ich mir sicher. Vielen lieben Dank und ich sag mal bis ganz bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao.